Lahmheit. Zuerst einmal möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen, dass man, indem man differenziert, was könnte sein, in welchem zeitlichen Zusammenhang steht es, gibt es einen Vorbericht, war irgendwas drumherum, wo die Sache erklärbar macht. Wenn man das so abfragt, hat man das Gefühl, nicht ganz so tatenlos und machtlos dazustehen. Und vor allem, wenn man denn dann weiter homöopathisch denkt, sind das genau die Informationen, die weiterhelfen können, um Mittel auszuwählen. Aber zuerst einmal, was macht der Tierarzt? Der Tierarzt fragt eben, in welchem Zusammenhang von war ein plötzlicher Sprung über dem Graben, ein Reh hinterhergejagt, Spiel mit dem anderen Hund, war es auf einer ganz normalen Wiese, kann sein, dass er in eine Scherbe getreten ist. Also, was sind so Begleitumstände gewesen, dass die Symptomatik aufgetreten ist? Im Falle dessen, dass der Besitzer dabei war, macht es das natürlich deutlich einfacher und wir haben diesbezüglich Informationen. Dann geht es darum, wo sind die Schmerzreaktionen. Das große Plus ist, dass wir ja links und rechts haben. Das heißt, wir können im Seitenvergleich die Gliedmaßen abtasten, vom Pfoten her beginnend nach oben, erstmal im Pfotenbereich schauen, finden wir irgendwas, was eingetreten ist, ist eine Schmerzreaktion auslösbar, ist es reproduzierbar. Das heißt, wenn ich auf diese Stelle jetzt drauf drücke und dann wieder an anderen Stellen drücke und dann erneut auf diese Stelle gehe, zeigt es wieder eine Schmerzreaktion, dann ist davon auszugehen, okay, der Ballen ist es, das Gelenk ist es, die Rotation von der Gliedmaße ist schmerzhaft und so kann man schon mal eine Portion durch differenzierte Untersuchung eingrenzen und vielleicht in diese Richtung dann tätig werden. Geht man nur in die Tierarztpraxis, dann wird sicher der Tierarzt genau so erstmal untersuchen, aber ihm stehen natürlich noch verschiedene weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Vorne doch ist die Röntgenuntersuchung, wenn es darum geht abzuklären, sind irgendwelche Knochenstrukturen betroffen, ist es tatsächlich ein Bruch, ist eine abnorme Beweglichkeit da, spürt man beim Abtasten schon Knochenendenstücke vorstehen, die da nicht sein sollten, dann ist das natürlich ein drastischer Zustand, der mittels Röntgenaufnahme abgeklärt wird und werden kann. Allerdings, im Röntgen werden ja hauptsächlich Knochenstrukturen dargestellt, Weichteilgewebe werden dann in unterschiedlichen Grautonen wieder gespiegelt, aber wenn man da mehr wissen will, ist das Ultraschall oder die Ultraschalluntersuchung eine weitere Möglichkeit, um mehr Informationen zu bekommen. Inzwischen ist es auch so, dass die Tiere zum Beispiel bei Gelenkproblematiken auch in Narkose gelegt werden, um dann im CT dreidimensionale Darstellung zu haben und sich dann besser vorstellen zu können, was genau das Geschehen und das Problem ist. Von der tierärztlichen Seite her ist ganz oben in der Behandlung die Gabe von Schmerzmitteln gleich Entzündungshemmer. Das heißt, in der Regel ist es wirklich eine Koppelung. Ein Schmerzmittel ist immer ein Entzündungshemmer. Es gibt da verschiedene Wirkmechanismen. In der Regel sind diese Antiphlogistika, eben die Entzündungshemmer, nicht steroidal. Das heißt, es sind keine Cortisonpräparate, sondern sie haben einen anderen Wirkmechanismus. Die werden dann relativ häufig mit einem Antibiotikum gekoppelt, weil wenn irgendwie eine Verletzung da ist, schon die Erfahrung gezeigt hat, dass dann Erreger da sind, die sich vermehren. Also sagen wir mal Schnittverletzung vom Ballen, dann haben wir einerseits eine Schmerzproblematik, andererseits eine Infektionsproblematik und deswegen die typische Vorgehensweise Schmerzmittel bzw. Antiphlogistika und Antibiose. Vielleicht noch zur Antibiose. Es ist so, dass wir zwar ein paar Antibiotika-Kategorien haben, aber im Verhältnis wirklich auf eigentlich ein Standardantibiotikum immer wieder zurückgreifen. Das ist diese Amoxiclavulansäure, hat dann verschiedene Präparatenamen, Synolox, Nikilan, je nachdem von welcher Firma das ist. Und das ist so ein Breitspektrum-Antibiotikum, das man wirklich für alles Mögliche einsetzt. In der tierärztlichen Therapie gibt es dann noch die Cortisonpräparate, sind sicher bei den Lahmheiten zumindest im Akutbereich eher untergeordnet. Wenn es dann um degenerative Erkrankungen geht oder aber vielleicht auch auf Autoimmunerkrankungen, dann spielen die eine größere Rolle. Und da ist dann so, dass der Tierarzt auswählt, will ich eine Depotwirkung haben, indem ich zum Beispiel in ein Gelenk injiziere, wo ich sage, mit einer Injektion haben wir 4 Wochen oder sogar 3 Monatswirkung. Oder aber verwendet man Kurzzeitpräparat, Tabletten in der Regel, die der Tierbesitzer selber verabreichen kann und wo man dann ein bisschen flexibler ist in der Wirkung und sagt, okay, jetzt wird es besser, wir gehen nach und nach in der Dosierung zurück, wir können sogar nur jeden zweiten Tag geben. Klar, es muss regelmäßig gegeben werden, aber man kann die Dosis anpassen und desto länger die Depotwirkung von einem injizierten Präparat ist, desto weniger ist man dann handlungsfähig, wenn man vielleicht denkt, es gibt irgendwelche Nebenwirkungen. Was mir noch wichtig ist, über das Thema Schmerzausscheidung zu reden, und zwar ist ja der Schmerz wirklich auch ein hilfreicher Schutz, um eine Überbelastung von einer erkrankten Struktur zu vermeiden. Und deswegen ist es zwar so, dass ich froh bin, dass Homöopathika bis zum gewissen Grad oder auch mal wirklich ziemlich vollständig, wenn man sie intensiv gibt, Schmerzen nehmen können. Aber ich tue das ganz bewusst so dosieren, dass ich sage, manchmal ist so ein bisschen Schmerz noch hilfreich, um die Tiere dadurch ein bisschen ruhiger zu stellen. Weil wenn die wirklich hochdosiert Schmerzmedikamente bekommen, kann es sein, dass wir diese Energiebolzen und Hupfekandidaten dann kaum mehr ausbremsen können. Und zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie vielleicht ein Bänderriss oder eine Überdehnung von irgendeiner Struktur, dann ist es durchaus sinnvoll, die geben etwas Ruhe, weil schon der Leinenzwang zwar dann hilft, dass sie nicht dem Reh hinterherjagen können, aber andererseits natürlich nicht vermeidet, dass die trotzdem recht rumhupfen und dann zu einer weiteren Struktur oder Läsion kommt. Also so wenig wie möglich Schmerzmittel geben oder genau überlegen, wie viel nötig ist und gerne auch mit Homöopathie begleiten, um dadurch an allmähliche Mehrbelastung im Rahmen der Heilungsvorgänge steuern zu können. Wollen wir jetzt da eine Lahmheit homöopathisch angehen, dann ist es ja interessant, dass die Homöopathika gleichzeitig die Wundheilung oder die Reparatur vom Gewebe im besten Fall ermöglichen und gleichzeitig dann auch eine gewisse Schmerzlinderung sind. Also oft höre ich von Leuten die Anfrage, oh, ich habe jetzt da was geben für die Wundheilung, brauchen wir noch zusätzlich eine Schmerztablette. Das geht für mich auszuprobieren. Allein schon diese Akutmittel mit Annika und Ruth Tox, was wir denn schon ganz am Anfang als Erstversorgung besprochen haben, können den Bluterguss eindämmen, können die Wundheilung fördern und Wundschwellung reduzieren, aber auch gerade Ruth Tox als Mittel für Überdehnung von Bändern, von Sehnen, ist was, was wirklich massive schmerzlindernde Wirkung hat. Und man sieht es am Tier, man kann es an sich selber ausprobieren. Solange das Mittel wirkt, geht es besser. Und wenn man dann merkt, oh, jetzt kommen wieder die Schmerzen, jetzt kommt vielleicht eine gewisse Unruhe, dann ist es sinnvoll, das Mittel wieder zu wiederholen. Also sprich, gut gewählte Homöopathie hat wirklich eine umfassende Wirkung und macht dann durchaus auch Schmerzmittel absolut überflüssig. Eine Besonderheit bei der Auswahl von homöopathischen Arzneien ist die, dass wir nach dem Auslöser auswählen. Das heißt zum Beispiel Auslöser Schnittverletzung, Staphysagria. Staphysagria ist vielleicht auch deswegen bekannt, weil man das begleitend zu Operationen gibt, um eben diese Schnittwunden besser abheilen zu lassen, beziehungsweise die Schmerzhaftigkeit von derartigen Wunden zu verbessern. Ist auch ganz interessant, dass zum Teil trotz Antibiose und herkömmlichen Schmerzmitteln die Menschen, die den dann eher klagen, berichten, oh, eine OP-Narbe tut noch weh. Bei den Tieren spiegelt sich vielleicht eher da drin wieder, dass sie dann unruhig sind, dran lecken, dran kratzen und auch irgendwelche Halskragen oder Schutzvorrichtungen, Bodies, die man angezogen hat, absolut traktieren bis abmontieren, weil es eben so juckt, so ungut ist. Und dann, indem man dann zum Beispiel Staphysagria gibt, sieht, oh, die Tiere werden ruhiger, der Schmerz nicht nach, sie akzeptieren das, sie brauchen vielleicht keine Body mehr, sie brauchen keinen Verband mehr, sondern sie lassen die Wunde vollkommen in Ruhe und die kann dadurch besser abheilen. Eine weitere Grund für Lahmheit ist die Entzündung der Kralle, des Krallenbetts. Beim Menschen wird es so diese Nagelbettentzündung. Ein Mittel, was da zum Einsatz kommt, ist Heparsulfuris. Wenn also dieser Saumbereich, der Übergang von Haut zu Kralle entzündet, gerötet, schmerzhaft, vielleicht sogar eitrig ist, dann setze ich Heparsulfuris ein. Wenn die Entzündung noch massiver ist, das heißt noch schmerzhafter, wo man sagt, oh, das ist nicht nur ein bisschen Berührungsempfindlichkeit, der ist wirklich hochgradig entzündet, lässt einen kaum ranlangen, wird richtig giftig und versucht womöglich zu zwicken, wenn man dahin langt, dann wäre dieser Entzündungsgrad ein Zeichen für mich, dass ich ein Mittel nehmen muss, was noch giftigere, sprich stärkere Wirkung hat. In dem Fall wäre das dann Lachesis. Das ist ja so eine Besonderheit in der Homöopathie, dass man je massiver eine Entzündung ist, desto, sage ich mal, giftigere Medikamente auswählt, weil sie eben in der Lage sind, im gesunden Organismus dann auch massivere Vorgänge einzuleiten bzw. zu behandeln. Sei es jetzt Hepsulf, sei es jetzt Lachesis, gebe ich oft so im Akuten 2-3 Tage. Wenn es dann abgeklungen ist, gehe ich zu Silicea über, gerne C200 akut, einmal täglich 2 Tage, oft langt es schon, um dann weiter 3 Tage einmal täglich Silicea C30 zu geben, vielleicht am Tag Pause und dann nochmal geben. Das Tier zeigt uns, wenn der Schmerz nachlässt, wenn der Leckreiz nachlässt, sind wir auf dem richtigen Weg, passt gut, brauchen wir nicht wiederholen, Dosierung stimmt. Ein bisschen differenzieren möchte ich noch die Krallenverletzung, weil das kann ein Grund sein, wirklich richtig perakut von einem Moment auf den anderen lahm zu gehen. Die Tiere sind oft sehr berührungsempfindlich, wenn sie die Kralle eingerissen haben. Gerade bei dunklen Krallen sieht man das oft gar nicht so, aber wenn dann das Fell dunkel ist und nur mit der genauen Untersuchung und einem hoffentlich kooperativen Hund lässt sich das differenzieren. Deswegen habe ich dann über diese Krallenverletzung nochmal ein eigenes Video gemacht, wo man das sich anschauen kann, wenn das vielleicht eine Möglichkeit ist, dann wie vorgehen und wie das behandeln. Lahmheit ausgelöst durch eine Stichverletzung. Das ist so eine Besonderheit in der Homöopathie, dass es Stichverletzungen, das heißt eine Verletzung mit einer kleinen Eintrittspforte und einem gewissen Kanal in die Tiefe, in verschiedenen Varianten gibt. Also so die Mini-Variante wäre ein eingetretener Dorn, ein Spreißel bis hin zu irgendwie einem Astteil, der abgebrochen ist. Aber so ein Kanal in die Tiefe kann eben auch eine Injektion sein. Das heißt, eine Injektion, die sich entzündet. Also manchmal ist ja sogar so, dass auf eine Antibiotikum-Injektion sich ein Abszess bildet und da zu einer Entzündung führt. Oder aber ein Insektenstich, der auch dann massiv anschwillt und Ursache ist für Entzündung oder vielleicht sogar Lahmheit. All diese Varianten werden abgedeckt durch das homöopathische Mittel Ledum, Sumpfbost. Gerne dann C200 im Akuten, sogar 3-mal hintereinander, 3-mal innerhalb von einer Stunde, wenn richtige Schmerzhaftigkeit da ist. Allerdings gehört dann auch die Untersuchung dazu und wenn man denn wirklich einen Dorn irgendwo reingepiekst findet, dann muss man den entfernen, keine Frage. Manchmal helfen zwar die Homöopathika, wenn man nichts findet und sich nicht sicher ist, dass dann sowas auch wieder rauseitert. Silicea wäre dann so ein Mittel zur Austreibung von Fremdkörpern, aber erste Wahl ist definitiv zu finden, ist da irgendein Stachel drinnen, kann man den greifen, kann man den rausziehen, um ganz akut die Schmerzen zu lindern. Das Typische sind eben diese Ballen, die irgendwo sich im Dorn eintreten. Und da hatte ich wirklich einen ganz kuriosen Fall, also ein Hund, der wirklich von einem Moment auf den anderen aufgejault hat, massiv lahm ging. Und die Besitzerin hat gesagt, er ist wirklich so hart im Nehmen, normal zeigt er nie irgendwas, das muss richtig massiv sein. Es kam dann dazu, dass das noch ein Hund aus dem Tierschutz war, der dann dadurch sehr verängstigt war und sich nicht richtig anlangen ließ. Die Untersuchung mit dem Vergrößerungsglas von der Pfote hat es zwar ziemlich einengen lassen und man war sich sicher, dass es eine Pfote war, aber ich konnte einfach nicht sehen. Diese dunkle Hornstruktur hat nicht gezeigt, wo irgendeine Veränderung ist oder wo was eingetreten war. Also nachdem die Besitzerin darauf beharrt hat, dass der sicher was Massives hat, weil er sonst nicht so reagieren würde, haben wir dann den Hund leicht sediert. Und bei genauer Untersuchung hat sich dann gezeigt, dass zwischen diesen kleinen Hornbälkchen der Pfote tatsächlich ein Dorn verborgen war. Und beim Rausziehen kam dann fast 3 cm Länge zum Vorschein. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war zwar ein großer Hund, aber unglaublich, dass der tatsächlich in diesem Ballenfett so komplett verborgen war. Und dadurch, dass halt wirklich nur an oberster Stelle die Oberfläche von dem Dorn war, hat man das nur unter diesen Untersuchungsbedingungen gefunden. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Oft ist es ja wirklich so, dass man deutlich sieht, es steckt irgendwas drin, man kann eine Pinzette nehmen, kann es rausziehen und dann ist Ledum vielleicht noch in der Kombination mit Lachesis wirklich hervorragende, entzündungshemmende und schmerzlindernde Komponente und man kann dann mit ein paar Tage Ledum Lachesis und im Anschluss Silicea wirklich von Tag zu Tag eine Verbesserung erreichen. Trotzdem nochmal differenzieren, was macht der Tierarzt? Beim Tierarzt ist es dann nochmal so, dass der in der Regel eine sogenannte Sonde verwendet. Das heißt, es ist so ein steriler Metallstab und durch die Eintrittspforte in die Tiefe sich so langsam ein bisschen vortastet und schaut, wie weit geht diese Sonde in die Tiefe. Und das ist wirklich oft sehr überraschend, weil auch zum Beispiel beim Spaziergang durch den Wald sich ein Hund irgendwie einen Ast irgendwo reinpieksen kann und wo man denkt, naja, das ist ja nur oberflächlich, verschwindet dann die Sonde 3-4 cm in der Tiefe, je nach Größe des Hundes und Verlaufsrichtung. Ist es natürlich dann total wichtig, wo das ist. Also klar gibt es dann so dramatische Sachen wie Verletzung im Brustbereich oder im Bauchbereich, nicht nur parallel unter der Oberfläche von der Haut, sondern tatsächlich richtig in die Tiefe, dass irgendwie eine Körperhöhle eröffnet ist, was dann natürlich ein lebensbedrohlicher Zustand sein kann. Und wenn der Tierarzt tatsächlich durch Sondieren sieht, oh, da geht irgendwas in die Tiefe oder aber es kommen so ein bisschen Luftbläschen raus, der Hund hat womöglich noch eine Atemnot dabei, weil es eben wohl in den Brustkorb was gepiekst hat und durch die Hautschichten und die Muskulaturschichten in den Brustkorb ging, dann ist das natürlich ein Akutzustand, ein lebensbedrohlicher Zustand, der tierärztlich in der Regel mit Narkose und chirurgischem Vorgehen versorgt werden muss. Aber glücklicherweise gibt es natürlich viele Varianten dazwischen und selbst wenn es chirurgisch vom Tierarzt versorgt wird, ist durchaus Ledum ein Mittel, was viel Einsatz findet, um die Wundheilung und die Schmerzhaftigkeit zu unterstützen. Lahmheit ausgehend von Gelenken. Haben wir jetzt durch das Abtasten so ein bisschen differenzieren können, wo vielleicht der Schmerz herkommt. Dann ist eine Variante, dass die Gelenkkapsel oder ein Gelenk überdehnt ist, schmerzhaft ist und deswegen jegliche Bewegung, Berührung, auch passive Bewegung durch den Besitzer von dem Hund mit Schmerzlauten oder aber Abwehrbewegungen bewertet wird. Und ein Hinweis wäre, das Mittel Brionia einzusetzen. Brionia hat dieses Schlüsselsymptom, jegliche Bewegung, die kleinste Bewegung verschlimmert. Also es ist oft so, dass die Tiere zum Beispiel die Gliedmaße so lagern, dass sie sich sogar mit dem Körper oben drauf legen, dass dadurch die Gliedmaße möglichst ruhig gehalten wird. Und schon die kleinste Bewegung mit Aufjaulen und vielleicht irgendwie versucht zu zwicken oder den Besitzer wegzuschieben, quittiert wird, weil die Minimalbewegung so schmerzhaft ist. Brionia ist zum Beispiel auch ein Mittel, was man bei gewissen Schwächezuständen anwendet. Und da ist es schon so, dass man das Gefühl hat, den Tieren ist es schon zu viel, den Kopf zu heben oder auch nur die Augen zu wenden. Und die liegen da total flach auf der Seite und bewegen sich so wenig wie möglich, weil es eben jegliche Bewegung anstrengend, schmerzhaft, mühsam ist. Ein weiteres Mittel, was bei Gelenkentzündungen zum Einsatz kommt, ist Apis. Apis bietet oder verwendet man dann, wenn sich das Bild bietet, dieser Gelenkschwellung, die so ein bisschen glasig ist, berührungsempfindlich, glänzend. Dann ist Apis ein Mittel, was ich geben würde. Und dieses Mittel regt eben auch die Nieren an und die Wasserausscheidung. Und oft ist es ja dann so, wenn da eine gewisse Ödematisierung, sprich Wassereinlagerung in dem Bereich da ist, dass es dadurch abschwellend und entzündungshemmend wirken kann. Lahmheit von der Wirbelsäule ausgehend. Die Wirbelsäule ist in der Homöopathie oft, oder Wirbelsäulen Schmerzen, oft ein Zeichen, dass auch irgendeine Psychokomponente eine Rolle spielt. Für mich ist Stress und Ärger was sich oft an Rückenschmerzen widerspiegelt beim Tier. Zum Beispiel findet dann Nux Vomica Einsatz. So ein typisches Mittel, Krampfzustände durch Ärger und Stress, kann auch durch Überanstrengung und zu viel sein, zu viel Bewegung, zu viel Spiel. Wenn man denn das Gefühl hat, die stachsen dann daher und tun irgendwie alles tut weh, können kaum aufsteigen, dann wäre durchaus Nux Vomica vielleicht in der Kombination mit diesem Sehnen- und Bändermittel Überanstrengung, Rustox, angesagt und Mittel, wo man sagt, okay, wir geben die mal im Akuten, wie gesagt, immer so dreimal in einer Stunde und schauen, was tut sich, vielleicht auch hin und her wechselnd oder erst mit dem Nux Vomica anfangen, wenn das nicht ausreichend zieht, in der nächsten Stunde Rustox und dann mal sehen, hat man das Gefühl, der Hund kommt zur Ruhe, er schläft, er entspannt, ist ein Zeichen, dass wohl der Schmerzzustand besser wird und oft ist dann so, wenn sie aufstehen, dass schon ein bisschen besser geht. Staphysagria, was wir vorhin hatten bei Schnittverletzungen, hat auch die Indikation Rückenschmerzen durch Ärger. Durch Ärger zum Beispiel mit einem anderen Hund, durch Verletzung, Rückenschmerzen durch Verletzung. Also vielleicht auch an dieses Mittel denken. Und zum dritten Mittel, was ich hier vorstellen will, Lachesis. Habe ich noch einen ganz interessanten Fall und zwar handelt es sich da um eine Dackeldame. Die Dackel haben ja ganz häufig Rückenprobleme, einfach aufgrund ihrer Anatomie, langer Rücken, niedrige kurze Beine. Deswegen ist diese Lähmungserscheinung der Hintergliedmaße auch mit Dackellähme tituliert. Und ich hatte dann tatsächlich genauso eine Dackeldame, die die Hintergliedmaßen kaum mehr bewegen konnte, wenn man da reingezwickt hat. Das macht man zu Diagnostikzwecken, um zu sehen, reagiert der Hund mit einer Abwehrbewegung, mit einem Reflex, mit dem Anheben der Gliedmaße, war das schon deutlich reduziert. Alles andere Fragen hat nicht so einen richtigen Anhaltspunkt gegeben, was jetzt der Auslöser gewesen sein kann. Keine Überanstrengung, wussten nichts, dass er irgendwie eine Verletzung, Unfall hatte. Zum Spritzen vom Schmerzmittel gebe ich dann in der Regel ein Leckerli und da hat dann die Besitzerin gesagt, oh, müssen Sie aufpassen. Die hat sich erst mit ihrem anderen Hundefreund gekappelt, weil ich hatte für beide Leckerlis und habe das hingeschmissen und der Hundefreund ist dann auf sie losgegangen, hat sie auch so ein bisschen am Nacken gepackt, ist nichts passiert, aber kann sein, dass sie jetzt ein bisschen sensibilisiert ist, wenn sie ein Leckerli geben und sogar nach ihnen schnappt. Und beim genauen Nachfragen war das dann tatsächlich am Tag, bevor diese Lähmungserscheinungen losgingen. Das heißt, in der Homöopathie wäre dann zum Beispiel der Auslöser, der Stressauslöser Eifersucht, Lähmung durch Eifersucht. Das ist so ein ganz typisches Symptom, was man nur in der Homöopathie kennt, wo man sagt, okay, schulmedizinisch kann man mit sowas gar nichts anfangen. Aber in dem Fall war das tatsächlich so, dass der Hund wirklich ganz rasant wieder besser geworden ist und innerhalb von ein paar Tagen ganz normal wieder gelaufen ist. Also ich glaube, es war nicht mal eine Woche. Das ist insofern umso bedeutungsvoller, als man gerade bei diesen akuten Bandscheibenvorfällen, wenn man denkt, da steckt wirklich so eine Verletzung dieser Bandscheibe dahinter, Kinder davon ausgeht, dass das innerhalb von 1-2 Tagen operiert werden muss oder Druckentlastung erfolgen muss, also chirurgisches Vorgehen und wirklich eine sehr komplizierte Operation, um da wieder Regeneration und Heilung herzukriegen. Und insofern ist ja der Ansatz der Homöopathie, das über ein Eifersuchtsmittel zu therapieren, wirklich sehr interessant und natürlich nochmal ein ganz anderes Vorgehen. Und ich stehe da natürlich auch unter einem gewissen Zeitdruck, wo ich sage, okay, bis morgen geben wir jetzt mal das Mittel und ich möchte bis morgen schon deutliche Besserung sehen. Um dann zu entscheiden, müssen wir tatsächlich andere Maßnahmen einleiten. Eine Variante, was ich noch ergänzen möchte, gerade so in der Kombination chirurgisches Vorgehen und Homöopathie, also bei Frakturen und eben Knochenbruch gleich Fraktur, ist es so, dass man natürlich chirurgisch versorgen muss, von Platte über Marknagel über irgendwelche Zerklagen, das sind so mit Drähte, die dann nochmal stabilisieren. Aber die Homöopathie kann da wirklich hilfreich in der Begleitung sein. Man gibt zum Beispiel so Calcium-Phosphor stabilisierende Medikamente, also Calcium bzw. Calcium-Phosphoricum gibt es in der Homöopathie als Mittel. Und der Knochen hat im Wesentlichen diese Bestandteile und deswegen ist so die Erfahrung, mit Unterstützung dieser Mittel kann die Heilung von einem Knochen unterstützt werden. Und eine Dosierung wäre zum Beispiel einmal wöchentlich ein C200, 3 Wochen lang und dann vielleicht alle 2 Wochen, bis man denn so weit zufrieden ist, was Bewegungsapparat angeht, wo man sagt, okay, ist vielleicht nochmal nachgerönt worden, Knochenheilung sieht so im Rahmen aus, sind wir zufrieden. Ob jetzt Calcium oder Calciumphosphoricum, das sind dann so Sachen, die dann ein bisschen mehr in diese Typenlehre reingehen. Haben wir eher ein bisschen kräftigeren, gemütlicheren Hund oder haben wir eher einen Hund, der von seinem Naturell her der Bewegungstyp ist, dann wäre eher Calciumphosphoricum angebracht. Ich wähle in der Regel eins von diesen Mitteln aus und kombiniere eben diese C200 mit niedrigen Potenzen von Symphytum und Ruta, was eben diese Knochenhaut, diese Knochenschmerzen nochmal ein bisschen reduzieren soll. Und das gebe ich dann in einer niedrigen Potenz, zum Beispiel eine D12 über 6 Wochen. Wichtig ist mir noch, das Vitamin D3 zu erwähnen. In kommerziellen Futtermitteln ist das interessanterweise für die Hunde oft in einer gewissen Grunddosierung vorhanden. Bei aller Kritik oder Hinterfragung, ob wirklich nur Dosen oder sogar nur Trockenfutter Tag ein, Tag aus für einen Hund sinnvoll sind, ist ja interessant, dass die dann oft zumindest mit der Vitamin D3-Versorgung, was eben auch wichtig ist für Knochenheilung und Stabilität, gut versorgt sind, weil das in diesen kommerziellen Futtermitteln wirklich in der Regel gut enthalten ist. Aber umgekehrt, wenn man dann davon ausgeht, dass ich mein Tier eher mit frischen Komponenten versorge, dann ist tatsächlich die Überlegung die, noch ein Vitamin D3-Präparat dazu zu geben, weil wir ja eine gewisse Sonneneinstrahlung brauchen und dieses Vitamin D sonst in der Nahrung oft nicht entsprechend vorhanden ist und deswegen eine Zufuhr bei Heilungsprozessen durchaus überlegenswert ist. Allerdings ist das wirklich nochmal ein Kapitel, auf das man dann differenzierter eingehen kann oder aber einen Tierarzt fragen. Aber ich möchte es zumindest mal so ein bisschen erwähnt haben, weil zur Unterstützung das durchaus in Frage kommt. Abgesehen von diesen Akutlahmheiten ist Lahmheit im Alter beim Hund, der gewisse Abnutzungserscheinungen im Knochenbereich hat, ein Thema, was die Homöopathie bis zum gewissen Grad auch begleiten kann. Calciumfloratum ist ein homöopathisches Mittel, was auch in diesen Schüsslersalzen Anwendung findet. Die Schüsslersalze sind niedrig potenzierte Tabletten, homöopathische Tabletten, die dann in der Regel täglich, einmal täglich, vielleicht auch zweimal täglich über einen längeren Zeitraum, 6-8 Wochen gegeben werden und bei wirklich alten Tieren zum Teil wirklich nochmal eine wertvolle Ergänzung zum Schmerzmittel ist, wo man dann sieht, okay, die brauchen das auch derart intensiv oder aber vielleicht dauerhaft. dauerhaft. Wenn ich es weglasse, laufen sie schlechter. Und dann ist es tatsächlich auch so, wo ich sage, gut, dann geben sie das dauerhaft dazu. Weitere Mittel, die bei Lahmheiten in Frage kommen, sind dann oft nochmal unter dem Aspekt ausgewählt, dass ich mehrere Baustellen dieses Hundes kenne und mit diesem vermehrten Wissen ein bisschen diesen Typ-Hund einschätzen kann. Auf diese Typ- und Konstitutionsmittel gehe ich später noch ein. Aber in diese Richtung gehen dann Mittel wie Acetonitricum, was eben stechende Gelenkschmerzen behandelt. Aber ich möchte auch noch andere Thematiken sehen. Also oft ist es so, dass ich eben Veränderungen an den Körperöffnungen habe. Eine typische Homöopathie-Formulierung. Das heißt sowas wie an den Ohren Entzündungen, vielleicht der Nasenspiegel ein bisschen entzündet, Haut offen, Analdrüsen, immer wieder mal ein Thema, Warzenbildung. Und wenn ich denn dann so in dieser Vielzahl gewisse Symptome wiederfinde, die dieses Mittel abdeckt, dann sage ich, okay, als Schmerzmittel oder aber eben diesen Gelenkschmerzen zur Behandlung dienend, wäre Acetonitricum ein Präparat, was ich einsetze. Arsenicum album und Mercurius solubilis sind für mich dann auch so Lahmheitsmittel, aber auch da möchte ich weitere Komponenten sehen, die für dieses Mittel sprechen. In der Schnellvariante Arsenicum album ist für mich ein Präparat, was in der Regel mit einer gewissen Unruhe gekoppelt ist, und Mercurius solubilis, auch ein Mittel bei Knochenveränderungen im Alter, hat dann auch wirklich tiefgehende Wirkungen, wenn ich das mit ein bisschen weiteren Kriterien gut zuordnen kann. Damit haben Sie jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Mitteln zur Behandlung von Lahmheiten kennengelernt, und ich glaube, es wird klar, dass das wirklich ein vielseitiges Sehen, Erkennen, Hinterfragen ist, um dann Mittel auswählen zu können und vielleicht auch noch weitergehen, so ein bisschen einen Ausblick geben auf dieses Thema Typmittel, Konstitutionsmittel, was ist das? Das heißt, das ist das Gleiche. Man redet in der Homöopathie dann von einem Mittel, was in der Vielzahl der Erkrankungen, die die Tiere vielleicht über einige Jahre oder über ihr Leben entwickelt haben, wirklich ein Mittel widerspiegelt, was eben, wie ich vorhin beim Acetonitricum schon erzählt habe, in den Lokalsymptomen oft sich wiederfindet, aber vielleicht sogar auch in der Psyche sich wiederfindet. Typische Verhaltensweisen, der eine ist ein extrem mutiger, der nächste ist ein ängstlicher, der sich immer zurückzieht, der in der Nacht unruhig rumwandert, wenn das kleinste Geräusch kommt, sich irgendwo verzieht, bellt, kläfft. Dann wäre sowas wie neben diesen typischen Verhaltensweisen auch noch Modalitäten. Die Erkrankungsneigungen haben wir ja schon so ein bisschen besprochen, die damit einfließen in dieses Typmittel. Aber die Modalitäten sind nochmal was, was typisch Homöopathie ist. Das heißt, man hinterfragt, was sind Auslöser, die oder Begleitumstände, die ein Symptom verschlimmern oder hervorbringen. Zum Beispiel kann Kälte oder Nässe irgendwas verschlimmern. Also typischerweise als Mensch kennt man das ja bei zum Beispiel Halsschmerzen, dass man sagt, okay, ich brauche dann irgendwas Kaltes zum Trinken oder ich brauche irgendwas Warmes zum Trinken. Und so gäbe es eben in der Homöopathie auch zum Beispiel bei Lahmheiten, bei Schmerzzuständen diese Modalität Wärme verbessert. Manche Hunde suchen eher eben bewusst die Wärme auf, wo man denkt, oh, der legt sich vor einen knallheißen Kachelofen, er sucht dann noch die Wärme, wenn es ihm schlecht geht, und es ist dann egal, ob er jetzt da Durchfall hat oder einen Hautausschlag oder vielleicht eine Lahmheit. Und ein anderer Hund, obwohl man denkt, hey, der hätte hier sein schönes weiches Bett, geht raus, legt sich in die Kälte, sucht den kalten Boden, eventuell sogar den harten Boden. Und wenn man diese Kriterien so sammelt und einfließen lässt, wie man denn das in der Fallaufnahme dann tut, was natürlich ein gewisser Aufwand ist, aber man hat dann wirklich zu diesem Hund ein möglichst vollständiges Bild. Und mit diesem Wissen kann man dann ein Typmittel auswählen, was im besten Fall nicht drüber, über diese Akutsymptome hinaus immer wieder mal gegeben werden kann, um mehr Stabilität und Gesundheit zu bekommen, zu unterstützen. So Typen wären zum Beispiel dieser Calcium-Typ oder Lycopodium oder Arsenicum album. Arsenicum album habe ich vorhin schon genannt, so ein bisschen eher dieser ängstliche, unruhige, flitzige Typ. Calcium carbonicum ist vielleicht eher der Banasene-Hund, der gemütlich ist, der sich überlegt, was mache ich denn als nächstes oder setze ich mich erstmal hin, der eine Portion mehr Gelassenheit hat, der aber dann vielleicht mit seinem Knochenapparat im Alter eher Probleme kriegt. Lycopodium ist dann so der Typ, der, wenn er denn in der Harmonie ist, auch relativ ausgeglichen ist, aber wenn ihn irgendwas Stress, Ärger auf den Magen schlägt, dann schnell mit Erbrechen oder Durchfall reagiert. Und wenn er nicht ganz klare Regeln hat und gesagt bekommt, so ist es, so machst es, dann auch versucht, seine eigenen Regeln zu machen. Das wären so ein bisschen Ausblicke, wo kann denn Homöopathie noch weiter hingehen, wie weit kann ich das Wissen bekommen, um dort zu therapieren, aber darauf gehe ich dann in späteren Videos ein. Also fangen Sie an, fangen Sie mal mit Akutmitteln an, von Aconit über Annika über Rustox und dann vielleicht weiter differenziert hier in diesem Video.